Gut, schön, euch wieder zurück aus der Pause zu sehen. Wir machen weiter mit einem Vortrag, auf den ich jetzt schon sehr gespannt bin, ist eine Erinnerung. Und wir haben jetzt hier nun ausgelegt. Sieh du, was eine Ausbildung eigentlich Coach, wie ich weiß, aus seinem TV und hast dann weitergebildet und bin ich so eingetragen in die Sexualbildung.
Ja, das ist richtig, wobei mein Ursprungsgrund ist eigentlich, ich bin eigentlich eine eingefleischte Betriebswirtin und bis Ende 2008 war ich im Sanierungsmanagement der Industrie. Hatte dann eine Gelegenheit im Zuge von einem Burnout, wo ich dann im Krankenstand war vor einem Monat, hatte ich genug Zeit, mein Leben neu zu überdenken. Und bin dann, habe ich entschieden, eigentlich all die Talente und Fähigkeiten, die von meinem Job bisher gebracht gewesen sind, nämlich alles, was höhere Sensibilität erfordert und spezielles Eingehen auf Menschen, dass ich das eigentlich einmal nachentwickeln möchte und endlich zum Einsatz bringen. Und so bin ich eigentlich zu dieser Sexualbegleitung gekommen. Und ich habe gemeinsam mit meiner lieben Kollegin Maureen zusammen die Ausbildung gemacht.
Genau. Du bist eigentlich Space, zu dem ich schon nicht so lange sagt, das alles ist nicht bis so alt, so bin ich. So als Zeichen dafür gekommen. Und genau, das war auch schon noch seit 2001 praktiziert und dann drin. Das könnte auch irgendwie schon so eine Vorentscheidung auf diese Ausbildung gewesen sein.
Genau, so ist es. Durch Tantra oder über Tantra bin ich eben zu der Ausbildung mit der Meditation gelangt.
Gut, ich gehe dir das Mikrofon verschwinden wieder. Ich glaube, ich werde was machen und was ich vor allem erstmal.
Also danke für euer Interesse an dem Thema. Und ja, vorgestellt haben wir uns schon. Ganz kurz, was erwartet euch jetzt in den nächsten Minuten bzw. in der nächsten Stunde? Wir möchten ganz kurz einen historischen Rückblick geben, und zwar, wie wurde in der Vergangenheit mit Behinderung bzw. mit Behinderten und deren Sexualität umgegangen? Dann kurz eine Definition, also Begriffsbestimmungen, wann spricht man von Behinderungen, Definition der WHO und so weiter. Dann gehen wir ein auf Sexualbegleitung bzw. Sexualassistenz. Was ist es? Was versteht man darunter? Was sind die Unterschiede? Da geben wir noch einen kurzen Länderüberblick, weil die rechtliche Lage in jedem Land unterschiedlich ist, ob Sexualbegleitung ein anerkannter Beruf ist oder ob es schlichtweg gleichgesetzt wird mit Prostitution und so weiter. Dann stellen wir uns die Frage gemeinsam vielleicht, also wir würden auch ganz gern das Publikum aktiv mit einbeziehen, sofern erwünscht und Interesse besteht. Warum Sexualbegleitung? Ja, also was bewirkt es? Was versteht man vor allem unter der liebigen Sexualbegleitung? Was unterscheidet uns von anderen Sexualbegleitern und Begleiterinnen? Und abschließend noch einen kurzen Ausblick, wie könnte die Zukunft der Intimität aussehen? Und brauchst dann unseren Berufsstand noch oder nicht? Ja, das sind Fragen, die wir nicht beantworten werden, aber eben zur Diskussion anregen sollten. Gut, dann beginne ich gleich mal mit einem Rückblick. Also in der Vergangenheit war die, und wenn ich von der Vergangenheit spreche, da greife ich jetzt zurück bis ins Mittelalter. Die Situation der Behinderten war, wie ihr euch vorstellen könnt, verdenkbar schlechte. Und zu verdanken haben wir das der, ich sage jetzt ruhig mal, pervertierten Sexualmoral der Kirche. So viel Beispiel, das wurde dann halt im Laufe der Zeit auf die Gesellschaft übertragen und gibt ja letztendlich die Normen für das Zusammenleben, auch das Sexuelle in einer Gesellschaft vor. Und so viel der Sexualkontakt mit Behinderten aus der Sicht der Kirche in, wurde als Unzucht bezeichnet. Ja. Und zur Unzucht zählten aber nicht nur der sexuelle Umgang mit Behinderten, sondern auch jede Form von außerehelichem Sexualkontakt, weiters auch Sexualkontakte mit gesellschaftlichen Randgruppen, oder es reichte auch schon, wenn jemand einer anderen Religion angehörte, war das auch Unzucht, bis hin zu unzulässigen Sexualpraktiken, und das selbst dann, wenn die Partner verheiratet waren. Ja? Also Gott sei Dank stehen wir mittlerweile woanders. Eine Diplomarbeit, die ich an dieser Stelle erwähnen möchte, ist die Diplomarbeit von der Brenning 2002 an der Lehranstalt für heilpädagogische Berufe. Sie hat sich mit der Thematik auseinandergesetzt und war ziemlich verwundert darüber, in der Literatur so gut wie nichts oder ganz wenig über die Sexualität Behinderter zu finden. Das ist heute noch ein relativ tabuisiertes Thema, und eigentlich erst seit einigen Jahren bricht diese Tabuisierung langsam auf. Ja? Wir leisten unseren Auftrag, indem wir hier stehen und eben versuchen, dass das Thema eben an die Öffentlichkeit gebracht wird. Und die Brenning hat bei ihren Recherchen eigentlich nur Beschreibungen über die allgemeinen Lebensumstände Behinderter gefunden. Ja? Und so war es im Mittelalter zwischen 1560 und 1630, war es so, dass man glaubte, wenn ein behindertes Kind geboren wurde, so war das die Strafe Gottes für das sündhafte Leben der Eltern. Ja? Und man erinnert sich vielleicht an den Ablasshandel. An dieser Stelle war auch, soweit war die Kirche auch im Zusammenhang mit Behinderten, dass man die Leute zur Kasse gebeten hat und durch Spenden und Almosen ihnen versprochen hat, sie könnten sich dadurch von dieser Schuld, die sie auf ihre Schultern geladen haben, freikaufen. Ja? Weiters, es gab dann auch noch die Vorstellung, dass Behinderte eine Art Wechselbalg sind, die eben vom Teufel ausgetauscht wurden gegen die gesunden Kinder. Ja? Und man schlug diese behinderten Kinder mit geweihten Ruten zum Teil bis hin zum Tode gegen das. Ja? Und nicht selten landeten Behinderte im Mittelalter am Scheiterhaufen, oder zumindest wurden sie schwerst gefoltert. Und wenn sie all das noch überlebt haben, dann hat man sie auf nahen Schiffe verbannt und quasi ausgesetzt. Ja? Und beispielsweise gab es auch die nahen Türme, wo man die fresssüchtigen Wasserköpfe zur Belustigung der Bevölkerung eingesperrt hat. Und sie gerade mal mit so viel Nahrung versorgt hat, dass sie überleben konnten. Ende des Mittelalters kam dann die Armenfürsorge auf, und es wurden hospitalähnliche Einrichtungen gebaut. Aber auch dort waren die Bedingungen, unter denen die Menschen dort interniert waren, muss man fast sagen, furchtbar. Also sie wurden gerade mal mit dem notwendigsten Essen versorgt, und darüber hinaus hatten sie eigentlich ja, keinerlei Pflege oder Zuwendung. Ja, das Zeitalter der Aufklärung hat dann quasi mit den Missständen ein bisschen aufgeräumt. Und der neue Rationalismus hat quasi Behinderungen nicht mehr länger auf die Religion zurückgeführt, sondern die Behinderungen sind mehr und mehr ins Zentrum des wissenschaftlichen Interesses gerückt und damit mehr und mehr ins Blickfeld der medizinisch-psychiatrischen Wissenschaften. Brenning nennt als Grund für ihre Auseinandersetzung mit dem Thema, dass sie eine junge Frau mit geistiger Behinderung kennengelernt hat in einer Einrichtung. Und die hat ihr erzählt, dass sie eine sexuell, also eine Beziehung zu einem jungen Mann, der ebenfalls in der Einrichtung lebt, hat, und die haben sich einmal in der Woche oder sogar zweimal wöchentlich besucht, und es war eigentlich eine wunderbare Art für die Betroffenen, ihre Sexualität leben zu können. Allerdings hat das Glück nicht lang gewährt, denn man hat den jungen Mann bald nach Kenntnis dieser Beziehung in eine andere Institution verlegt. Ja? Und aufgrund von Brenning hat sich da erkundigt und wollte wissen, warum denn, und es wurden aber keine wirklichen Antworten darauf gegeben. Also selbst 2002, wo diese Arbeit geschrieben wurde, sieht man, dass das Thema nach wie vor wirklich sehr stiefmütterlich behandelt wird. Ja, was kam dann wirklich zu einem Umdenken nach dem Mittelalter, muss man sagen, dass vor allem die Auswirkungen vieler Kriege haben dazu geführt, dass man sich hat überlegen müssen. Ich meine, man stellt sich nur vor, die Friedhöfe sind voll von Helden, ja, die Soldaten, die im Krieg gefallen sind, aber es gab auch eine große Anzahl von Soldaten, die mit starken Verstümmelungen, also schwer versehrt, aus den Kriegen zurückgekommen sind. Und wenn man bedenkt, dass diese Soldaten ja als Helden gefeiert wurden, ja, und die quasi für das Vaterland bereit sind, ihr Leben zu geben, so konnte man mit der Behinderung eigentlich nicht mehr länger so umgehen wie bisher, weil wie passt das zusammen? Auf der einen Seite die Helden des Vaterlands und auf der anderen Seite weist man ihnen eine vollkommen untergeordnete Stelle eben in der Gesellschaft zu. Ja, aber was hat sich wirklich durch diese neue Rationalität und die Aufklärung geändert? Bei genauerem Hinschauen sieht man, dass wir eigentlich lediglich die Ehre Gottes, unter dem Deckmantel wurde das ja früher geführt, eingetauscht wurde gegen die Gegner eben des Auslebens der Sexualität, gegen die Ehre der Frau, ja, was zum Teil sogar in feministischen Lagern vertreten wird, ja, wo das Argument herrscht, so quasi, eine Frau kann nicht Medizin für einen Mann sein, also da stellt man ja die Haare im Nacken auf, weil es unterstellt einerseits, dass Sexualbegleitung nur von Männern beansprucht wird, was ja nicht stimmt, ja, und andererseits unterstellt es auch, dass diese Dienstleistung nur auf unfreiwilliger Basis beruhen kann, also wie zwanghafte Prostitution fast. Ja? Das wird irgendwie alles auf eine Ebene gestellt. Ja, nun, was ist Behinderung? Also die WHO hat 1980 eine Reihe von Definitionen, mit denen ich euch jetzt an dieser Stelle nicht belasten will im Detail, herausgebracht, und die wurden immer wieder überarbeitet, letztmals im Jahr 2002 von Barbara Vornfeld, und am besten gefällt mir eigentlich die Definition von Alfred Sanders. Er bezieht als erster nämlich auch das Umfeld in diese Definition, also das Umfeld der Behinderten mit ein. Er sagt, Behinderung liegt vor, wenn ein Mensch mit einer Schädigung oder Leistungsminderung ungenügend in sein vielschichtiges Mensch-Umfeld-System integriert ist. Ja? Also das fasst den Begriff Behinderung sehr weit und reduziert ihn eben nicht nur auf das betroffene Individuum. Nun, darf ich mal an dich weitergeben, bitte?
Danke. Intimacy cannot be digital. Intimacy can only be personal and very, very individual. Das ist unsere Empfindung.
Das legitimiert auch unseren Job.
Genau. Und was ist Sexualität? Was ist Behinderung? Karl hat spastische Lähmung seit Geburt. Da er im Rollstuhl sitzt, ist das ziemlich offensichtlich. Übrigens, es liegt Exemplare von den Zeitschriften Wahre Leben am Tisch hin, die kann man besichtigen. Und eine dieser Zeitschriften, den Cover Deck, ist von Mario Gala. Und Mario ist ein Student in Norddeutschland, ist mit dieser Beindeformation zur Welt gekommen. Und der berühmte Zufall hat ihm bei einem Imbissstand, ist er als Modell entdeckt worden. Und somit heutzutage genießt er das Berühmtheit als Modell neben seinem Studium. Hannah Wieler, also abgebildet an einem Exemplar von Ralf Lehm, auch von Norddeutschland und ist 20 Jahre alt. Sie ist auch seit Geburt, hat sie eine Muskelkrankheit.
Naja, da sehe ich jetzt mal keine offensichtliche Behinderung. Ist die Dame geisteskrank? Das sieht man unter Umständen auch nicht.
Sieht man nicht, nein. Falls Sie es noch nicht erraten haben, das war ich. Psychische Konflikte, Verunsicherungen, eine ganze Menge Ängste. Schuppenflechter und ja, das ist aber die Körperteile, die zugedeckt sind in dieser Foto.
So. Ja, also damit seht ihr, wir selbst fassen unseren Begriff von Behinderung sehr weit. Als wir ursprünglich angefangen haben, in dem Bereich Sexualbegleitung zu arbeiten, dachte ich zumindest, eine genaue Vorstellung davon zu haben, was nun behindert ist und was nicht. Aber im Laufe der Ausbildung und noch viel, viel mehr im Laufe der Begegnung eben mit Menschen mit diversen Einschränkungen ist unser Begriff Behinderung vollkommen aufgebrochen. Und wie gesagt, also man kann ja auch psychische Blockaden haben, die einen vorübergehend so einschränken, dass man auch unter Umständen seine Sexualität nicht leben kann, dass man Berührungsängste, was auch immer hat. Ja. Gut, dann einen kurzen Länderüberblick. Wie schaut es denn nun in den einzelnen Ländern aus mit der rechtlichen Lage, beziehungsweise wie wird auch die politische Diskussion geführt? In den 80er Jahren leisteten Menschen, die in den USA und in Nordeuropa eine ausgebildet worden sind, behinderten sexuelle Assistenz. Vorher war diese Aktivität nicht anerkannt und wurde auch ausschließlich von Prostituierten ausgeübt. Seit den 80er Jahren gibt es aber ein Umdenken und seit 2010 gibt es in vielen Ländern diese sexuellen Dienste und das Recht auf Sexualität steht einfach dabei im Vordergrund. Ja. Es sollte meines Erachtens sowieso verfassungsmäßig verankert werden, dass es ein Grundrecht gibt und dass kein Mensch davon ausgeschlossen werden darf. Vorreiter waren wieder mal die Holländer, ja, sehr liberal mit vielen Themen, vor allem auch mit dem. Vielleicht sagt den einen oder anderen von euch der Name Nina de Vries etwas, die Pionierin der Sexualbegleitung, kann man sagen. Also in Holland wurde diese Tätigkeit als erstes autorisiert und in der Folge Deutschland, Dänemark und der Schweiz. Deutschland gehört eben auch zu den ersten Ländern, die diese Praxis autorisiert haben. In Österreich gibt es seit 2009 in Karlsdorf bei Graz die Ausbildungsstätte für Libidosexualbegleitung. In Belgien ist der Status Sexualbegleitung zwar anerkannt, aber es ist wenig verbreitet. Ich nehme an, das liegt auch daran, dass es nicht unbedingt ein sehr öffentlich und politisch wirksames Thema ist und Behinderte haben erfahrungsgemäß auch keine Lobby. Frankreich. In Frankreich wird die Diskussion um die Anerkennung heftig geführt. Ja? Und die aktuelle Gesetzeslage ist nach wie vor so, dass jemand, der einen, sei es auch nur einer behinderten Person, die Möglichkeit auf Sexualität, also eine Person vermittelt, bereits in, also das zählt zu Zuhälterei, also ist vollkommen illegal, wenn man so will. Ja, denn die philosophischen Hintergründe an dieser Stelle wären zwar interessant, aber das wird, glaube ich, unseren Rahmen jetzt sprengen. Nochmal Italien zum Beispiel, was ich mir nicht gedacht hätte, weil die romanischen Länder doch auch eher erzkonservativ sind und sehr katholisch. Oder auf alle Fälle, in Italien ist der Berufssexualbegleiter anerkannt. In der Schweiz ebenfalls, das habe ich schon erwähnt. Da gibt es einen Unterschied, ob es sich um die deutsche Schweiz oder die französische Schweiz handelt. In der deutschen Schweiz gibt es diese Ausbildung zum Sexualbegleiter bereits seit 2003. Und die französische Schweiz hat 5 Jahre später, also 2008, nachgezogen. Es gibt auch dort die Möglichkeit, sich ausbilden zu lassen. Und der Beruf Sexualbegleiter ist gesetzlich anerkannt. Holland ist als einziges Land noch einen Schritt weiter gegangen. Ja, davon kann man Deutschland auch nur träumen. Sie anerkennen nicht nur den Beruf, sondern die Kosten für eine Sexualbegleitung wird sogar von den Krankenkassen, also von den Sozialversicherungsträgern übernommen. Gut. Ja, die öffentliche Diskussion. Also in Frankreich, habe ich schon gesagt, da gibt es verhärtete Fronten und das ist quasi nicht wirklich verhandelbar, weil es geht da irgendwie immer um persönliche Ideologien und Wertehaltungen, die sich dahinter verbergen und es ist quasi ein Kampf zwischen François Chaussy, der die Sexualität einfach als das technische oder mechanische Phänomen der Liebe oder eben sie, während Roselyne Bachelot sich gegen jeglichen technischen Ansatz wehrt und nur also den Aspekt der Liebe betont. Ja? Und diese Diskussion in Frankreich ist noch lange nicht abgeschlossen. Wir werden schauen, wohin der Zug diesbezüglich führt. Dann der praktische Ansatz ist, dass man sich wirklich Menschen, die diesen Beruf ausüben, befragt. Ja? Und ja, ihr habt dann gern Gelegenheit, uns zu befragen, ja, um Beispiele aus der Praxis einbringen zu können. Fakt ist, dass Sexualbegleitung von einer einfachen Umarmung bis hin zu weit intimeren zwischenmenschlichen Kontakten reichen kann. Dann die Frage, wo findet eben diese Diskussion noch ihren Niederschlag? Vor allem in den Medien, in der Kunst auch. Und an dieser Stelle würden wir gerne auch ein paar meines Erachtens sehr berührende Filme in diesem Zusammenhang verweisen.
Einer davon ist Hasta la Vista in 2011. Handelt es von drei jungen Behinderten, die noch Jungfrauen sind, die Ferien in Spanien machen, in die Hoffnung, ihre erste intime Begegnung zu erleben.
Ja, dann der Film The Sessions 2013 ist vielleicht manchmal ein Begriff, bezieht sich auf die Geschichte des Dichters und Journalisten Mark O'Brien, der seit seiner Kindheit schwer behindert ist und er entdeckt dank einer Sexualbegleiterin im Alter von 38 Jahren seine Sexualität und kann sie erstmals leben.
Dann gibt es auch den Film von D.H. Lawrence. Er hat Behinderungen als Kriegsfolge in seinem Roman Lady Chatterley's Lover thematisiert. Und die Texte basieren drei Filme, beziehungsweise seine erste Savoy 1955, und das ist in Frankreich. Und seine letzte in 2006, wieder eine französische Verfassung.
Mhm. Bei dem Film würde ich noch gerne anmerken, der wurde in den USA, also der erste Film, 1955 gedrehte, der wurde in den USA verboten, weil er den Ehebruch anpreist. Ja. Noch ein Film, den ich sehr berührend finde, ist der Film Ziemlich beste Freunde aus dem Jahr 2011. Vielleicht kennt ihn auch jemand von euch. Ja, ich sehe es auch nicht. Es ist wirklich nett. Der Originaltitel übrigens wäre The Untouchables. Und es ist eine französische Filmkomödie. Und die Produktion basiert auf der Autobiografie des ehemaligen Pommery-Geschäftsführers Filippozzo Di Borgo, der im Juni 1993 verunglückte. Er bei einem Paragliding-Unfall und wurde dabei derart schwer verletzt, dass er seither Tetraplegiker ist. Das heißt auf Deutsch, dass er vom Hals abwärts gelähmt ist und quasi auch seinen eigenen Körper vom Hals abwärts nicht mehr sensuell wahrnehmen kann, also nicht spürt. Und der Film zeigt eben die Freundschaft zwischen ihm und seinem langjährigen Pflegehelfer, der mit seiner unkonventionellen Art dem wohlhabenden, aber doch seit dem Unfall eben sehr vereinsamten und zurückgezogen lebenden Philipp wieder neuen Lebensmut gibt.
Und last but not least, den Film, was wir heute benennen, ist Wohl Lust mit Nina de Vries. Wie sie schon erwähnt worden, sie ist die Pionierin von Sexualbegleitung. Und alle diese Filme kann man auf YouTube auch anschauen, beziehungsweise der Film Wohllust von Nina ist ein Film, das zeigt die Schwierigkeiten, die behinderte Menschen haben und die Möglichkeiten, wie die auch Nähe und Sensibilität und Geborgenheit erleben dürfen.
Ja, nun, was ist der Beruf des Sexualbegleiters und der Begleiterin? Es ist grundsätzlich ein Beruf, der angesiedelt ist zwischen Coach, Psychotherapeut und sexueller Partner, könnte man sagen. Also warum Sexualbegleitung? Ja, die Frage stellt sich. Wenn wir uns die Frage stellen, dann müssen wir uns auch die Frage nach der Sexualität ganz generell stellen. Ja? Im Mittelalter, habe ich schon gesagt, hat die Kirche entschieden, was jetzt erlaubte und unerlaubte sexuelle Praktiken sind, beziehungsweise mit wem sie ausgeübt werden dürfen und mit wem nicht. Mittlerweile kommt es doch zu einer Änderung der gesellschaftlichen Moral und die Formen, die von der Gesellschaft akzeptiert werden oder auch nicht, also diese Unterscheidung gibt es leider immer noch. Ja. Ich denke daran, sogar in den USA gibt es einzelne Staaten beispielsweise, die Analverkehr verbieten, ja, von Gesetzes wegen verbieten. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ja.
Da kann man schon reden, das.
Naja, das ist natürlich eine Frage. Vielleicht gibt es da auch schon Big Brother in Watching You. Wer weiß. Und ja, was ist Sexualität? Marine, was ist für dich Sexualität?
Tiefe Schauen in die Augen.
Wow, wow, wow.
Oder ein ganz zartes Berühren.
Okay.
Offene Herzen.
Mhm.
Das Schmerzen.
Mhm.
Was ist für dich Sexualität? Wo beginnt das bei dir? Berühren die Genitalien?
Na, das ist früher vielleicht schon. Also, ja, wo beginnt es? Wann ist eine Handlung als sexuelle Handlung zu sehen? Ja? Reicht es vielleicht, vielleicht ist es schon ein erotischer Gedanke, der mich animiert und stimuliert?
Tja, vielleicht ein Hauch von Erotik bei einem Werbeplakat für Strumpfhosen oder sonst was?
Ja, Strumpfhosen finde ich jetzt nicht so. Aber wie auch immer, warum wir, warum wir das jetzt eben anleiten, wir wollen damit einfach zeigen, wie individuell Sexualität ist. Sie ist so individuell wie jeder von uns. Und es gibt daher unserer Ansicht nach auch kein richtig oder falsch, es gibt keine richtige Sexualität. Ja. Im Mittelpunkt steht eigentlich, dass jeder sich selbst treu sein soll, beziehungsweise herausfinden, was seine wirklichen Bedürfnisse sind und die nach Möglichkeit leben.
Und wir sind alle sexuelle Wesen, ob wir es erkennen, erspüren oder negieren.
Ja, also man kann nicht sexuell sein. Ja, das gilt für uns alle. Selbst wenn jemand hier im Reagenzglas gezeugt worden ist, so ist ja grundsätzlich auch dieser Vorgang, es ist ja trotzdem eine geschlechtliche Fortpflanzung, auch wenn es jetzt in diesem Fall nicht von Mensch zu Mensch eben erfolgt, die Befruchtung. Aber ja, im Zentrum ist einfach das, ein sexuelles Wesen zu sein.
Und das gilt natürlich für uns alle. Wie schon erwähnt, wir sind libide Sexualbegleitung unserer Ausbildung von Menschen mit Behinderung. Und auch anhand von den Bildern, wo fängt Behinderung an, beziehungsweise Blockade, wo hört es auf, wer hat keine Blockaden. Und auch in zunehmendes Alter, da ist auch gewisse Einschränkungen, auch viele, viele Tabus natürlich. Aber wenn ältere Menschen doch ihre Lust, wenn die dazustehen können, das auch leben können, es unterstützt ihre natürliche Selbstwert, das ist egal welcher Alter, den Selbstwert, wenn man den persönlichen Lust ausleben kann. Und auch bei den älteren Menschen ist es ihr Selbstwert, die sind aktiv, ihr Körperpflege mehr achten, die sind sozial aktiver. Die Verspannungen sind woanders, aber nicht als verspannt. Und es ist, wenn man den eigenen sexuellen Neigungen auslegen kann, dann ist es ein tolles Mittel gegen Depression und Traurigkeit. Es daher reduziert es die Gebrauch oder Verbrauch von Schmerzmitteln. Und es ist ein tolles Signal für die Immunsystem.
Ja, und man schläft auch besser, oder?
Ja. Vielleicht weniger.
Vielleicht weniger, aber wenn man schläft, besser. Weil häufig ist ja Schlaflosigkeit in Wahrheit bei Schlaflosigkeit. Ja? Also alles in allem ist es eine, ich würde sagen, sehr gesunde Überlebensdroge.
Ja? Ja.
Also als Medikament gesehen.
Es ist es lebendig.
Ja. Also genau, Wünsche, also Berührungsbehaglichkeit wird erzeugt durch das Ausleben der Sexualität. Es geht um, aber jetzt nicht nur um eine reduziert verstandene Sexualität, womöglich sogar reduziert auf Penetrationssex, sondern es geht um eine lebendige, kreative Begegnung zwischen Menschen.
Wo spürbar ist.
Ja.
Spürbar über die Haut, unter die Haut. Ja, einfach mehr als nur körperlich.
Also diese psychosoziale Dimension ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und ein Mensch kann ohne diese Dimension ganz einfach nicht psychisch gesund überleben. Ja? Deshalb habe ich gesagt, Berührung als Überlebensdroge. finde ich, verdient durchaus den Ausdruck. Und die Haut, unser größtes Organ, damit treten wir ja unmittelbar mit unserer Umwelt in Kontakt. Ja? Und es findet auch in unserer Sprache ganz starken Niederschlag, wenn man sagt, das geht mir unter die Haut, oder jemand hat eine dünne Haut oder ein dickes Fell. Ja, das sind schöne Metaphern, die das veranschaulichen.
Ich habe den paar Sätze auch mal in den Folder, dass Berührung ist so wichtig wie das Brot zum Essen und das Wasser zum Trinken und die Luft zum Atmen. Und wenn Berührung Defizit ist oder Phasen in unserem Leben, wo es nicht so vorhanden ist, das erzeugt Stress, Unbehagen, Depression, es kann sogar, habe ich gelesen, Panikattacken, Herz-Kreislauf-Beschwerden, so allerhand. Berührung ist einfach lebenswichtig. Es gibt Studien, wo Katzen, Babykatzen auch Berührung entzogen worden sind, so von Geburt auf. Und die haben alles andere gekriegt, nur keine Zuneigung, keine Berührung, und die sind gestorben. Ich habe diesen Bericht nicht finden können, aber ich habe es nachher drüber gelesen.
Ja, viele kennen das vielleicht, bei Babys, bei Menschenbabys unter dem Begriff Hospitalismus, was ähnliche Auswirkungen hat. Ja. Nun, was ist liebiger Sexualbegleitung und was unterscheidet uns von den anderen?
Unsere Qualitätsstandards. Wir haben auch Folders hinten auflegen und wenn du es nimmst, dann kannst du auch darin lesen, dass es wieder ein geschützter Markt ist. Und wir müssen Qualitätsvereinbarung mit der Fachstelle in Karlsdorf eingehen. Diese Qualitätsvereinbarung wird ein Jahr erstellt und wird verlängert, soweit die Sexualbegleiter, Begleiterin diese Kriterien auch erfüllt. Absolute Grenzen sind durch den Libido-Kodex festgelegt, das heißt keine Schleimhautkontakte, daher keine Zungenküsse und keine Geschlechtsverkehr. Und auch ist es für uns sehr wichtig, nur das, was für beide passt. So für mich und mein Klient. Die Grenzen werden so festgelegt mit Dialog zuerst ausmachen. Auch ist es generell, dass wir einen Kennenlerntermin vereinbaren und erst wenn sagen wir, alles Notwendige besprochen ist, dann erst wird ein Begegnungstermin ausgemacht. Dass damit dann, sagen wir, keine ungewünschten Überraschungen stattfinden. Vielleicht schöne Überraschungen, aber nicht die Enttäuschungen. Die Bezahlung für den Honorar ist nach Zeit und nicht eine bestimmte Dienstleistung. Auch in unserer Qualitätsvereinbarung ist, dass wir regelmäßig Supervision, Fortbildung und Workshops teilnehmen und Gesundheitschecks. Es sind mehr drinnen, aber das sind die Hauptthemen.
Ja, zu unserer eigenen Positionierung auch. Wir haben eingangs mal erwähnt, Sexualassistenz versus Sexualbegleitung, vielleicht noch ganz kurz die Unterscheidung.
Okay. Sexualbegleitung habe ich in unserem Kodex erwähnt, ist das nur das, es wird nur das getan, das, was für beide passen. So beide sind einverstanden und für das, was geschieht. Bei Sexualassistenz ist das, die Assistenz macht das, was der Klient wünscht. Ja, so ist einfach ein ausführender Organ. Etwas Kartenhaus.
Was wir nicht wollen. Ja, also da grenzen wir uns halt ab. Ja.
Uns ist wichtig, auch unsere persönlichen Grenzen und auch zu bewahren.
Ja. Gut, abschließend noch einen kurzen Ausblick. Wie könnte es weitergehen mit der Intimität? Vielleicht sagt der Name Christian Kandelbauer dem einen oder anderen was. Ein junger Mann im Alter von 18 Jahren erlitt bei einem Starkstromunfall so schwere Verletzungen, dass ihm beide Arme amputiert werden mussten. Er erhielt dann wunderbare, mit Silikon überzogene Armprothesen, die er quasi gedanklich steuern konnte. Das war im Jahr 2008. Ja? Im Jahr 2010 erlitt er einen tödlichen Autounfall, wo bis heute nicht geklärt ist, war das aufgrund einer Fehlfunktion seiner Prothesen oder aufgrund menschlichen Versagen anderwärtig. Aber die Entwicklung ging, wie gesagt, weiter. Der immer schnellere Datentransfer, immer größere Datenmengen und das Visualisieren oder in andere Reize umwandeln. Also mittlerweile sind wir in der Lage, virtuelle Körper herzustellen und diese auch zu fühlen. 2010 haben Forscher der University of Tokyo dreidimensionale Projektionen spürbar gemacht. Dazu wurde ein Hologrammsystem verknüpft mit einem Ultraschallsystem. Ein Beispiel, es regnet im Labor und die Hand spürt die Tropfen, bleibt aber trocken dabei. Microsoft arbeitet auch mit diesem Holodesk und noch können wir nicht sagen, wie weit wir in ein paar Jahren sein werden. Aktuell soll die Technologie ermöglichen, Formen wie Kugeln, Würfel oder das Gewicht, den Druck zu erfüllen. Und in Zukunft sollen Menschen Objekte trotz großer zeitlicher und auch räumlicher Distanz fühlen können mit einer Art Tasthandschuh. Also wenn das alles möglich ist, dann ist ja auch die Vorstellung möglich, dass diese Technik nicht nur für das Fühlen von Menschen verwendet werden können, sondern dass es auch für Hautkontakt, für Sexkontakt, Berühren, sich berühren lassen möglich ist. Der virtuelle Wunschpartner kann gewählt werden. Eine Brille sorgt dafür, dass man Sichtkontakt zu dem 3D-Bild des Partners hat. Die Stimme wird nach Wunsch moduliert. Und natürlich auch die Gesprächsinhalte, ob lieblich oder schmutzig oder, naja, was auch immer. Man kann das frei wählen. Man loggt sich ein, Passwort eingeben, einloggen, Wunschpartner und Kontaktart wählen. Und das rund um die Uhr. Verfügbarkeit rund um die Uhr. Naja, wäre mal so ein Ausblick für die Zukunft. An dieser Stelle wäre dann unser Beruf nur mehr eingeschränkt notwendig.
Sehr
also noch wollen wir nicht wegrationalisiert sein.
Nein. Und jetzt, welche Fragen haben Sie an uns als Libido Sexualbegleiterinnen?
Dankeschön, danke.
Das ist eine Frage, du hast in diesem Bereich der Virtualität angesprochen, in der Sozialbegleitung. Wie siehst du das im Bereich der Maschinen, der Gruppen, die es gibt? Das ist ja quasi nichts ganz Neues. Gibt es ja auch schon relativ lange Geschichte, das ist Artus, das ist ja unglaublich lange, da gibt es und vor allem in den USA gibt es, das haben wir am Ende auch gehört, haben wir auch gehört, in der Art und Weise, die sind so christlich, die dann quasi nur in der Mühle weitergelegt werden dürfen. Also gibt es relativ viel. Ist das ein Aspekt, der in Österreich eben eine Bedeutung hat?
Also in unserer Arbeit sind wir damit kaum konfrontiert, außer wenn es wirklich jetzt um Gerätschaft geht, die Menschen mit vor allem Bewegungseinschränkungen, denen es nicht möglich ist, einfach so zu masturbieren beispielsweise, da geht es eher um Gerätschaft, die Masturbationshilfen sind, unmittelbare. Ja. Und da ist man aber, wenn man da in Sexshop schaut, eigentlich auf verlorenen Posten, weil es gibt fast nichts. Also für einen spastisch Gelähmten, der im Rollstuhl ist und der nicht die Möglichkeit hat, mit seinen Armen überhaupt bis zum Genitalbereich zu kommen, da gibt es keine Verlängerungshilfen oder was auch immer. Also dieser Markt wurde da noch nicht wirklich bearbeitet.
Also das ist auf jeden Fall aufgehört, zum Drama, die schon aufzeigt, mit der Mittel wegen der
Mittel. Ja, danke schön für Ihre Frage und eure Einblicke. Mir war es nicht bekannt, diese Definition von Behinderung. Ich finde die, wie du es auch bestimmt hast, wunderbar, weil sie eben einen Umfeld ansetzt und auch dadurch nie festgeschrieben ist, sondern, jetzt kann man sagen, unter den Linden ist der Einblick. Aber solche Dinge spielen ja auch eine Rolle. Ich finde, das hat das jetzt sehr an. Und jetzt interessiert mich ganz konkret, wie finden euch die Leute? Weil es gab mal, ich glaube, Kulturjournal, gab es einmal einen Beitrag, da hatte ich den ersten Mal von Sexualbegleitung gehört. Und man denkt, dass die Leute, die von euch erfahren, die sind eh schon sehr weit wahrscheinlich in ihrem Aufklärungsstatus, sage ich jetzt mal, um es mal so zu beschreiben. Und gleichzeitig gebe ich euch absolut recht, Berührung ist wahrscheinlich das, was so vielen Menschen fehlt. Es sollte es regelrecht ein Recht darauf geben. Und ich stimme euch absolut zu, das ist ja wunderbar, wenn es das auf Krankenkasse gibt. Da sind wir noch so weit von entfernt. Das heißt, wo fangen wir dann konkret an? Wer findet euch?
Im Internet, durch eure Mundpropaganda. Ja, wer findet uns? Entweder ist derjenige zum Beispiel Karl, der erste Abgebildete.
Ach, verschoben habe ich es.
Ja. Der erste Abgebildete mit spastischer Lähmung. Der hat, glaube ich, im Internet
die Fachstelle.
Die Fachstelle, wo wir unsere Ausbildung gemacht haben. Er hat Kontakt mit der Fachstelle aufgenommen. Und ja, somit dann vermittelt. Ist genauso wie kann jemand übers Internet, jeder von uns Sexualbegleiter, Begleiterinnen, wir sind 13 aktiv derzeit in Österreich, ja, über Internet und über Mundpropaganda. Wenn jemand in einem Institut lebt, betreut wird, hat nicht die Möglichkeit, im Internet selber zu recherchieren. Dann ist es meistens, dass eine Pflegeperson, eine Betreuer, weiß von unserer Tätigkeit oder selber im Internet recherchiert und der Pfleger oder die Heimleitung nimmt Kontakt mit Fachstelle auf oder einem von uns individuell. Und so wird es dann weiter vermittelt und den Kontakt vermittelt.
Und wir sehen uns auch ein bisschen als die Liebesengel, die das Thema verbreiten, indem wir einfach in die Institutionen reingehen und unsere Arbeit vorstellen.
Und da genau hätte ich dann gleich noch eine Frage, wie ist eure Erfahrung mit Institutionen? Ich nehme an, es gibt wahrscheinlich viele, bei denen das Bedürfnis überhaupt gar nicht anerkannt wird. Ist das oder gar nicht nachgefragt wird, oder es wird einfach weggeschaut, wenn man den Patienten, die Patientin erwischt, weil ich mir jetzt wirklich so erwischt, bei den Versuchen einfach ein ganz normales Bedürfnis zu stellen. Was ist da eure Erfahrung?
Also meine persönlichen Erfahrungen sind, dass je größer die Institution, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Sexualität eher unterdrückt wird und dass die Bewohner auch medikamentös gedämpft werden, damit sie möglichst pflegeleicht sind. Ja. Je kleiner die Einrichtung, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie individueller auf die Personen eingehen können. Und wo dann eben wirklich auch von Personalseite mit uns Kontakt aufgenommen wird, für den Fall, dass es sich jetzt um Menschen mit geistigen Einschränkungen handelt. Und die anderen sind ja selbst in der Lage, uns zu kontaktieren.
Ja, ich wollte auch noch was sagen, mir hat sehr gut gefallen, wie einfach auch immer auf das Individuelle verwiesen hat. Aber mir regt immer so im Kopf auf diese Definitionsfrage, bei mir, also dass es einerseits sehr individuell sein kann und eben auch unabhängig von diesem ganz rigiden System, das wir gesellschaftlich verankert haben, das muss Penetration sein. Und da kann man auch diese Chance, dass das die progressiveren anderen Gruppierungen sind manchmal vielleicht solche, die ein bisschen mehr machen als nur Penetration und einfach auch selber von der eigenen Sexualität oft. Ne? Dass bestimmte Gruppen oder ich sage jetzt mal vom BSM-Bereich bis zu Panther-Leuten, da geht es um genau das, alles was nicht Penetration ist, ist eigentlich sehr spannend. Also, danke dafür. Ich wollte noch ein bisschen auch kurz so eine Gender-Frage stellen, also ein bisschen aus einer Erfahrung, also zweierlei von den Leuten, die ihr begleitet, welche Aspekte, also wie ist dann dieses Verbot, dass es sich nicht berühren soll, gibt es einen Unterschied in der Wahrnehmung, ist das bei Frauen vielleicht akzeptierter? Und von den Leuten, die bei euch arbeiten, wie viele davon sind männlich?
Ja, es gibt sowohl bei den Begleitern als auch in der Pflege natürlich Männer wie Frauen. Und wir sind aber bei den Begleitern mehr Frauen. Also wir haben insgesamt nur 3 Männer. Also wer immer Interesse hat, bitte. Also wir haben einen dringenden Bedarf an Männern. Vor allem in Wien gibt es keinen einzigen. Wir müssen die wirklich aus der Steiermark importieren für einzelne Workshops. Und ihr könnt euch vorstellen, Wien ist groß und wir könnten mindestens 10 Begleiter brauchen, nur mal die Spitze des Eisberges vielleicht abzudecken. Bei den Klienten ist das Verhältnis genau umgekehrt. Das sind 2/3 circa, würde ich sagen, Männer und mittlerweile, was eh schon im Steigen Gott sei Dank begriffen ist, circa 1/3 Frauen.
Ich arbeite in der Beratungsstelle mit Menschenbildern und ich muss selber mit den Kollegen bilden, dass sie sich kaum das empfinden, auch mit und wollte nur kurz dranbleiben und dann auch eine Frage stellen. Das eine ist, also wir verstehen uns eine Arbeit zwischen medizinischen Weltbildern, also das Kalzelle war, was kann der Mensch nicht, welche Defizite hat und so weiter, und den sozialen Weltbildern, das ist so eine Kontrapädagogik-Dimension vor, nämlich das innere Mitglied, das ist, was ein Teil der Person ist, sondern eben auch sehr, sehr stark von der Umgebung ab. Wenn man sich zum Beispiel alte Straßenbahnen anschaut, kommen die Leute rein, die neuen, der wurde mitgebracht. Wie kann man das so gestalten, dass sie uns vorsieht? Also sehr, sehr stark von der Umgebung ab, wie die Kinder die einschränken.
Das Mikrofon.
Das Mikrofon.
Ja.
Aber es ist, ich habe jetzt auch von meinen Kollegen auch schon gehört, dass es Mädchen auch so
nicht kommerziell ist, sondern eben mit den Menschen im Geist sind, mit den Ehrgeiz auslöst, mit den falschen Dingen. Fragen, die hätten mehrere. Das eine ist mal, es ist ein Geschlechtsverkehr, hat sich nicht verstanden ausgenommen.
Ja.
Entschuldigung,
ich verstehe so schlecht. Die einzelnen Fragen, bitte.
Ja, okay. Also Geschlechtsverkehr und Analysis sind ausgenommen.
Genau.
Juristische Gründe, damit sie von Prostitution abgrenzen, oder ist das, dass halt in der Organisation entschieden worden ist, dass das für euch, dass ihr das machen wollt, quasi. Und jetzt
auch ein Ja. Ja, für Paare mit Behinderungen auch, ja, können wir auch gerne auch unterstützend wirken. Auch für Menschen, wer keine offensichtliche Behinderung hat, beziehungsweise nennen wir es Blockaden, ja, so wie ich, abgebildet früher. Und die erste Frage war,
Geschlechtsverkehr und Oralverkehr.
Warum kein Geschlechtsverkehr und Oralkontakt? Die Organisation, oder bist du?
Ja.
Und dann würde man?
Nein, passt schon. Also, das Prostitutionsgesetz in Österreich ist kein Bundesgesetz, sondern ein Landesgesetz. Das heißt, in jedem Bundesland herrschen andere Bestimmungen. Ja? Und das war dann auch der Grund, warum die Fachstelle gesagt hat, sie will da gar nicht erst in das Kreuzfeuer der Diskussion geraten. Und sie schließen das von vornherein aus, damit es eben nicht, egal wo ausgeübt, ins Prostitutionsgesetz fällt. Ja. Das wurde aus diesem Grund rausgenommen. Und für uns ist gleichzeitig aber genau diese Ausnahme auch der Grund, warum wir nicht Sexualbegleiter sind, sondern liebender Sexualbegleiterinnen, weil es deckt sich mit unseren persönlichen Grenzen. Und das heißt, wir brauchen mit den Klienten gar nicht erst darüber diskutieren, ob das ein Thema ist. Es ist kein Thema. Ja.
Also ich meine, danke für euren Vortrag. Und schön, dass Sie jetzt zum Schluss ja quasi auch diesen digitalen Bereich angesprochen habt und da wird dann die Gebäudeln nach so einem kurzen Café-Break und zum letzten weiter fortsetzen, digitale Intimität, Grenzen und Möglichkeiten von Beziehungen. Jetzt geht es schon an den Weg hin und wir machen schon den Umbau und ich sage euch nochmal Danke.
Dankeschön, Gott.